Einerseits ist schon beeindruckend, wie sichtbar wird, dass den Menschen, den Gläubigern, ihren Familien Riesenanliegen ist. Weiterhin ist es sowohl für Jugendliche als auch für die Eltern, eigentlich für alle, der Wunschtraum, eine Familie zu haben, die dauerhaft ist, im Grunde genommen, wie es halt immer war. Ne? Und dann sieht man auch, dass natürlich im Zusammenhang mit dem Scheitern der Familie tiefe Wunden da sind. Das ist im Volke Gottes auch tief drinnen. Gleichzeitig muss man sagen, ein sehr realistisches Bild, ein Blick auf die Realität und auf die Realität der jetzigen Situation, da sieht man, dass tatsächlich die Verkündigung nicht sehr gut gegangen ist, kann man ruhig sagen. Sogar bei den heftigen Gegnern, Kritikern der Aussagen der Kirche, habe ich eine ganze Reihe von Fällen gesehen, wo ich sagen muss, der hat nicht verstanden, was eigentlich die Lehre sagen will, was die Kirche sagen will. Das ist auch eine Erkenntnis, das ist auch eine Klage, dass in den Pfarrern kein großer Mangel besteht. Das hat viele Gründe.
Das groß debattierte Thema der Sakramentenpastoral für wiederverheiratete Geschiedene. Papst Franziskus hat selbst gesagt, sich auf diese Frage zu verengen, ist eben nun mal eine Verengung. Und da riskieren wir auch das Wesentliche aus dem Blick zu verlieren. Nun sind zwei Bischofssynoden angesetzt in Rom, eine diesen Herbst, eine Herbst nächsten Jahres. Was ist denn nun das Wesentliche, das die Bischöfe bei diesen zwei Synoden klären müssen in Sachen Ehe- und Familienpastoral?
Das ist ja eine Frage, die in den letzten Jahren schon oft studiert wurde. Ich habe auch ein bisschen Sorge, dass jetzt jeder erwartet, also die Kirche wird überhaupt absehen von allen Prinzipien. Das wird sicherlich nicht der Fall sein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Ehe und Eucharistie, der vielen nicht so ganz bewusst ist. Das Eheversprechen gibt ein Brautpaar im Vertrauen auf Christus, dass er ihnen beisteht, dass er Vergebung gibt. Und jede Kommunion, die ein Ehepaar empfängt, ist eigentlich eine Besiegelung der eigenen Ehe, gleichzeitig eine Kraftquelle. Er begleitet uns in unserem Leben. Jetzt, wenn das irgendwo nicht mehr stimmt, dass man nicht in Übereinstimmung lebt mit ihm, der treu war bis zum Tod am Kreuz, dann entsteht ein widersprüchliches Geschehen. Auch hier gibt es sicherlich Wege der Buße, die manchmal länger dauern, weil eben die Situation verworren ist. Ob hier die Synode neue Wege entdeckt, das werden wir sehen. Ich würde nur meinen, also man muss natürlich schon davon ausgehen, was ist eigentlich die Ehe? Wie ist der Zusammenhang mit Taufe, Firmung und Eucharistie? Auch jemand, bei dem alles schiefgegangen ist, bestehen Chancen, dass er das Ziel erreicht. Auch hier geht es wohl darum, vor allem Wege der Hoffnung zu finden, auch die Gesamtfragen aufzurollen.
Nun hat Ihnen ja Papst Franziskus bei der ersten Begegnung zu Beginn der Woche gesagt, es gibt diese Wege. Das sind nicht unbedingt nur Wege des Scheiterns, es sind eben auch Wege. Und ich habe auch keine fertigen Antworten darauf, aber ich weiß eins, wir müssen an der Seite dieser Menschen sein.
Aber es ist ein bisschen ein Irrtum, wenn man meint, das sei das einzige Thema von Papst Franziskus. Wir haben gerade darüber auch gesprochen, habe ihm auch gesagt, ich halte es wirklich für eine Eingebung des Heiligen Geistes, das hat er bestätigt, die Familie ins Zentrum zu stellen. Das wird eine ganz wichtige Frage werden in der gesamten Seelsorge, dass die Familie der Weg ist. Und darum geht es, glaube ich, auch vorrangig. Man redet momentan immer nur von jenen, die scheitern. Das ist natürlich ein Riesenthema. Aber es geht natürlich vor allem um Prophylaxe, spricht der Mediziner, nicht nur die Therapie. Ich möchte das in keiner Weise relativieren. Wir müssen allen helfen, auch dann, wenn es völlig daneben geht. Das ist ein ganz großes Anliegen von Papst Franziskus, das ich persönlich auch hundertprozentig unterschreibe. Die Kirche ist eine Erlösungsreligion und die Kirche hat die Aufgabe, wie ein Lazarett zu sein, besonders für jene, die in Not sind. Da gehören natürlich auch die zerrütteten Familien oder ein Neuanfang und alle auch Begleitung und Hilfe brauchen.
Dass eine vatikanische Umfrage auf diese Art und Weise stattfindet, ist ja ein Novum. Insofern, dass es eine Umfrage ist, die nicht einfach zwischen Rom und der Bischofskonferenz oder den einzelnen Bischöfen läuft, sondern zwar von Rom ausgeht, an die Bischofskonferenzen geht, aber von da aus noch weiter nach unten verbreitet worden ist. Also irgendwie mehr Zusammenarbeit auch zwischen den Hirten und den Schafen verlangt hat. Welche Erfahrungen haben Sie mit dieser Form der Erhebung gemacht?
Zum einen muss ich Sie ein bisschen enttäuschen, das ist nicht das erste Mal, dass man sowas macht. Befragungen hat es immer wieder gegeben. Sie wurden oft in anderer Form gemacht. Und diesmal ist es so gelaufen, das hat Vor- und Nachteile. Nachteile, weil das dann manchmal in eine bestimmte Richtung getrieben wird. Es wurden ja auch die Fragebögen verändert zum Teil. Gleichzeitig ist das für mich kein Problem. Ich persönlich versuche, da braucht man auch Spezialisten dafür, jede Fragebogenaktion auszuwerten und schaue sehr genau hin, wie man das gemacht hat, wer es gemacht hat. Und dann ist schon das Ergebnis sehr beeindruckend. Dann glaube ich, ist eine ganz wichtige Frage auch für die Synode eine Hoffnung, dass die positiven Erfahrungen, die es gibt, bekannt gemacht werden, dass auch eine Vernetzung stattfindet, dass vielleicht auch eine bessere Kommunikation geschieht. Die ist ja in manchen Themen wirklich nicht gelungen. Und man muss sich auch fragen, warum eigentlich? Was können wir besser machen? Ich bin zuversichtlich, dass das gut gehen wird.
Herr Bischof, noch eine letzte Frage, die das Thema Ehe- und Familienpastoral, sagen wir mal, auf eine ganz andere Weise betrifft. In Österreich hat der Verfassungsgerichtshof vor kurzem ein Urteil gefällt auf dem Feld der Bioethik. Es geht um Samenspenden für lesbische Paare. Und diese Praktik soll in Zukunft in Österreich erlaubt sein. Nun geht dieses Urteil zurück an die Politik. Der Gesetzgeber muss also Wege finden, das in die aktuelle Gesetzeslage einzubauen. Was raten Sie an diesem Punkt dem österreichischen Gesetzgeber?
Es ist nicht meine Aufgabe, den Gesetzgeber zu beraten. Aber ich muss schon meiner Sorge Ausdruck verleihen. Damit beziehe ich mich überhaupt nicht über die betroffenen Frauen, sondern vor allem auf die Kinder, die betroffen sind. Ein Kind hat Recht und Anspruch auf Vater und Mutter. Natürlich auch bei einer solchen künstlichen Befruchtung ist ja letztlich das Kind Frucht von Vater und Mutter. Es gibt keinen anderen Weg. Wobei man da schon eine Riesenschwierigkeit sieht, denn das Kind wird aufwachsen ohne Vater. Dann, wir wissen das auch von der Adoption, wie schwierig das ist, auch oft ganz gut gemeint von allen. Auf einmal kommt die Frage, wer ist mein Vater? Wer ist meine Mutter, wenn das auch nicht bekannt ist? Jeder ist vor Gott ein Schatz. Aber trotzdem, da sehe ich ein Problem. Dann die andere Sorge, die ich habe, dass durch diese Entscheidung eigentlich das gesamte Gesetz in Bezug auf künstliche Befruchtung verändert wird oder jedenfalls möglicherweise beeinflusst wird. Ursprünglich war ja dieses Gesetz geschaffen für Paare, Mann und Frau ist da gemeint, die ein Problem haben, Kinder zu bekommen. In dem Sinn sehe ich überhaupt auch keine Diskriminierung, weil das betrifft eigentlich einen anderen Personenkreis. Ich will nur sagen, es wird dadurch Tür und Tor geöffnet für Leihmutter, für alle möglichen auch Arten, in denen das Kind immer mehr zum Produkt wird und zu etwas, wo man sich besorgt, möchte ich fast sagen.